Ich lese aus Hosea 7 die ersten drei Verse und bitte euch, vor Gottes Wort aufzustehen. Wenn ich Israel heilen will, offenbaren sich Ephraims Schulden und die Übel Samarias, denn sie verüben Betrug. Der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit denke. Nun haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor mir sichtbar. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich bete und dann die Predigt. Lieber Vater im Himmel, dass du dein Wort auf unser Herz legst und unser Herz mit deinem Wort erfüllst, so dass es uns dir zur Ehre treibt und uns zum Guten. Amen. Liebe Gemeinde, Ärzte und Pfleger haben es normalerweise mit Patienten zu tun, die geheilt werden wollen. Der Prophet Hosea hat es aber damit anderen zu tun. Er hat es ständig mit Kranken zu tun, die sich nicht heilen lassen wollen. Sie sehen ihre tödliche Krankheit nicht und wollen darum auch nicht geheilt werden. Dabei wäre es doch relativ einfach. Drei Punkte zu diesem Problem. Erstens Krankheit und Heilung erkennen. Zweitens kranker Stolz verhindert Heilung. Drittens kranke Wege der Heilung. Kranke Wege oder heilende Schritte, genau genommen. Erstens Krankheit und Heilung erkennen. Vers 1, wenn ich Israel heilen will, offenbaren sich Ephraims Schulden und die Übel Samarias, denn sie verüben Betrug. Also Gott will Israels Heilung. Ephraim und Samaria werden genannt, weil sie der größte Stamm unter Israel sind, dem Nordreich, und Samaria schlicht die Hauptstadt war. Und Gott will sie heilen, aber sie wollen halt nicht. Sie betrügen sich an für sich selbst. Und man muss zuerst die Krankheit erkennen, erst dann kann sie geheilt werden. Es gibt nämlich keine Universalpille, die Knochenbrüche, Migräne, Bauchweh und Husten heilt. Aber es gibt spezielle Heilmittel für die einzelnen Leiden. Da kommt ein älterer Mann in die Apotheke und will die Medizin. Und die Apothekergehilferin fragt, Medizin für wofür? Er sagt, ich will die gute, die schmeckt. Meine Mutter hat sie mir als Kind gegeben und sie hat immer geholfen. Wie Sie sehen, ich lebe ja noch. Die Gehilfin schaut hilfesuchend zum Apotheker und der Herr Magister sagt dann, weil er alles mitgehört hat, gehen Sie zum Arzt. Der stellt fest, was Ihnen fehlt und verschreibt das nötige Medikament. Dann kommen sie wieder und bekommen die rechte Medizin. Nein, sagt der Mann, ich will keinen Arzt. Ich will Mamas gute Medizin. Sie sind doch ein Studierter, Sie müssten sie doch kennen. Also nicht die Mama, sondern die Medizin. Ja, Gott will Israel heilen, aber sie wollen das halt nicht. Denn dann müssten sie zuerst eingestehen, dass sie krank sind. Die Krankheit, die Gott heilen will, ist keine körperliche. Es ist eine Seelen- und Geisteskrankheit. Das sehen sie aber nicht so. Sie haben keine Sündenerkenntnis, obwohl Falsches und Betrug in ihnen steckt und dann halt nach außen dringt. Sie sehen nicht, dass es in ihnen steckt. Und das heißt hier, sie sind glaubenskrank. Und ihren Götzen auf ihre Art, Götzen, die verschlingen, aber nichts bringen. Sie sind auch politisch krank, hoffen auf Herrscher, die es auch nicht bringen können. Sie sind gesellschaftlich krank. Lüge und Betrug ist den Staat und Kirche, zu denen sie auch gehören. Also sie sind durchaus krank. Aber sie sehen nur, ja, die da oben und die anderen, die sind wirklich krank. Aber ich nicht. Meine Lügen, meine Betrügereien sind harmlos und nötig. Ja, das ist Ihre Sicht. Bei all dem vergessen Sie Ihren Gott und bedenken nicht in Ihren Herzen, dass Gott an all Ihre Bosheit denkt. Er hat jedem Menschen die 10 Gebote ins Herz gegeben. Jedenfalls schreibt es uns der Apostel Paulus in Römer 2. Aber das Herz ist betrügerisch, macht nicht nur anderen etwas vor, sondern auch sich selbst. Also Gott kann man belügen und betrügen, aber man kann ihm nichts vormachen. Der Reformator Calvin schreibt in seiner Institutio, dem Unterricht in der christlichen Religion, dass man, bevor man Gott erkennen kann, sich selbst erkennen muss. Heißt so viel, wie dass man seine Sünde erkennen muss. Denn wozu braucht man einen Gott, einen Erlöser, einen Helfer, wenn man eh gesund ist? Also Israel sieht seine Urkrankheit, die Sünde nicht, will sie nicht sehen und will darum auch keine Heilung. Zweiter Punkt, kranker Stolz verhindert Heilung. Ich lese die Verse 10 bis 13 aus Hosea 7. Wiewohl Israel stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zum Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotzdem nicht gesucht, sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen. Nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, werfe ich mein Netz über sie, ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben kommt über sie, weil sie von mir abgefallen sind. Also Israel stolz ist eigentlich das Problem. Eigentlich könnte und sollte Israel stolz auf seinen Herrn sein. Der ist besser, tüchtiger und schöner als alles, worauf man stolz sein könnte. Er ist der Gott, der alles Schöne, der die Welt geschaffen hat, geordnet hat, sie gut geordnet hat. Und der sie auch erlöst hat. Auf ihn könnte man stolz sein, aber sie sind das nicht. Sie sind stolz auf ihre Erfolge, vielleicht Besitz, Haus, auch auf ihre Glaubensleistungen, die sie zweifellos hatten. Und ein Paradebeispiel, wer stolz auf die Glaubensleistung war, das ist Paulus, als er noch nicht Apostel war. Er war perfekt im Gesetz. Er war stolz. Ja, das Stolz ist schon ein Problem. Es gibt für Stolz verschiedene Worte. Also das ist, ich habe nachgeschlagen, Selbstsicherheit, Hochmut, Klassenbewusstsein. Ein Sozialarbeiter berichtete, dass sogar totale Alkoholiker, die er aus der Gosse aufgelesen hat, noch eine Art von Stolz hatten. Sie kannten nämlich immer noch jemand, der schlechter dran war. Sie waren besser. Manchen Kindern wird der Stolz von früh an anerzogen. Du schaffst alles. Du bist der Beste. Du bist die Schönste oder so weiter. Also die Elite-Schulen, die vermitteln durchaus auch Stolz. Unser Studienleiter sagte uns, dass das TSC das beste theologische Ausbildungszentrum in im deutschsprachigen Europa war. Ja, toll. Als ich dann mein Diplom hatte, musste mir niemand etwas sagen. Glaubte ich. Eine Zeit lang. Als der IS in Europa junge Männer für den Dschihad rekrutierte, da vermittelte er ihn an für sich stolz. Hier kannst du Pizza ausliefern und Mägen füllen, die schon voll sind. Bei uns kannst du Panzer fahren und Allahs Reich verwirklichen. Das ist was. Also stolz. Wie gesagt, das Stolz, da gibt es verschiedene Worte. Klassenbewusstsein, Selbstsicherheit, Hochmut. Und was sagt das Sprichwort, das nebenbei so aus Sprüche 16, 18 stammt? Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist wahr. Das sehen wir beim IS. Das sehen wir vielleicht auch in unserem Umfeld. Und wir sehen es hoffentlich nicht bei uns selbst. Bei Israel, dem Bundesvolk, ist es nachgewiesen. Sie wurden erobert, wer nicht getötet wurde, wurde versklavt und deportiert. Und die 10 Stämme verschwanden aus der Geschichte, nicht mehr da. Und zuvor hat Gott sie gewarnt. Er hat ihnen das prophezeit und er hat es auch dann herbeigeführt. Sie waren stolz, zu stolz seinem Mahnwort gegenüber taub und wurden wie Tauben gefangen und es war Gott, der an und für sich das Netz über sie geworfen hat. Sie ließen sich nicht ermahnen, sie ließen sich nicht heilen. Dritter Punkt, falsche und rechte Wege der Heilung. Ich lese die Verse 13 bis 16. Ich erlöste sie, aber sie reden Lügen gegen mich. Sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Ich lehrte und stärkte sie, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Als ich erlöste sie, gemeint ist die Erlösung aus der Sklaverei in Ägypten, und erlöst blieben sie mit der Gabe der 10 Gebote, die sie an für sich gesund erhielten und bei Gott hielten. Was Gott auch noch dazu gegeben hat, ist das Zelt der Versöhnung, da wo sie ihre Sünden bekennen konnten und wo sie ihre stellvertretenden Opfer darbringen wollten. Da wurden sie wieder gut mit Gott. Also das ich erlöste sie, es ist natürlich heute auch so gemeint, aber damit ist die Erlösung aus der Sklaverei der Sünde gemeint. Und ja, ich bin doch kein Sklave der Sünde. Ich bin doch frei, denken die meisten. Ich. Ja, okay. Der Herr Jesus sagt, wer Sünde tut, ist des Teufels. Und 1. Johannes 3,8 sagt, wer Sünde tut, ist vom Teufel. Eben genau das. Denn der Teufel sündigt von Anfang an und dazu ist der Sohn Gottes erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Ich bin doch kein Sünder. Ich bin doch nicht des Teufels, wenn ich sündige, oder? Doch, sagt der Herr Jesus in Johannes 8, ihr habt den Teufel zum Vater. Wer die Sünde tut, hat den Teufel zum Vater. Und wenn wir jemand etwas glauben können, dann ist es der Herr Jesus Christus. Dann ist es Gott. Es geht da bei der Sünde nicht um das, was man nicht wollte, wie das einem in der Hitze des Gefechts ein Fluch herausrutscht oder ein böses Wort oder eine Lüge. Darum geht's nicht hier. Es geht um vorsätzliche Sünden, das Leben gegen Gottes Wort einzurichten, ihn und andere zu betrügen. Das heißt, ich eigne mir das an, ich gebe das nicht, ich stehle, ich tue das und das, das will ich tun. Ich richte mein Leben gegen Gottes Wort ein. Das ist hier gemeint und das ist Sünde. Und das ist des Teufels. Sie sind von mir abgefallen, sagt Gott. Nein, sind wir nicht, sagen sie. Wir glauben schon, sagen sie. Ja, sie glaubten schon irgendwie, aber halt nicht das, was Gott gesagt hat. Sie haben sich ihm nicht untergeordnet, haben sich sein Gebot nicht untergeordnet. Ja, wir glauben schon an Gott, aber wir tun halt nicht das, was Gott sagt, oder wir tun es auf unsere Art oder auf andere Art. Aber hier ist das Wort abfallen und das ist da an für sich Rebellion. Sie reden Lügen gegen Gott, lassen Gott den lieben Gott sein, wie das Sprichwort sagt, rebellieren gegen das Gute und den Guten. Das tun sie. Ja, das tun sogenannte Christen heute auch noch. Gott ist ja weit weg. Schaut nur zu. Tut nichts. Sein Wort ist auch viele Fehler. Und seine Kirche ist auch sehr fehlerhaft. Es sieht, wie manche denken, es sieht bei Gott nicht so aus, als ob Gott der Erlöser sei. Da müssten die Erlösten doch viel glücklicher sein, nicht wahr? Sagt Nietzsche. Aber Gott sagt durch Hosea, was auch heute gilt, ich lehrte sie, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Und was er hier meint ist, dass Gott nichts Leeres lehrt. Also nichts Nichtssagendes. Er lehrt bedeutend. Der Jesus Christus wird im Neuen Testament über 50 Mal als Lehrer angesprochen. Also Rabbi. Das ist ein Ehrentitel. Er hat Gottes Wort nicht nur gelehrt, sondern auch getan. Und was er im Missionsbefehl dann auch sagt, ist nicht nur taufen, sondern auch lehren. Und das mit dem Lehren, das ist auch heute so ein Problem. Taufen ja, lehren nein. Jedenfalls nicht Gottes Wort, dem man ja so viele Fehler nachsagt. Und man weiß es ja besser, man kann es auch anders und man kann Gott auch anders sehen und man kann ihn auch den Herrn Jesus anders darstellen und was er denn halt auch getan hat und ist und war. Und manche sagen, er ist nicht von den Toten auferstanden. Ja, er war ein guter Mann, stimmt, ja. Aber von den Toten ist er nicht auferstanden. Okay, damit können wir ihn durchwegs vergessen. Dann haben wir keinen, der uns rechtfertigt, der für uns bittet, der für uns einsteht bei Gott, der für uns betet. Da haben wir keinen. Ja, das ist schon ein Problem mit heutigen Kirchen, mit heutigen Menschen. Menschenwort lehren statt Gottes Wort lehren. Und was Gott hier durch Hosea sagt, sie ersinnen damit Böses gegen Gott und Mensch. Ja, tun sie. Sie wollen es vielleicht gut machen, aber sie ersinnen Böses gegen Gott und Mensch, führen Gott an der Nase herum und Menschen in die Irre. Die Kirche, die Gemeinde Jesu hat dann für sich 4 lebensnotwendige Gaben von Gott bekommen. Sie sind lebensnotwendig. Erstens Gottes richtiges, heilsames Wort. Zweitens die Sakramente, die 2, die einem die Erlösung durch Jesus Christus besiegeln. Drittens die Kirchenzucht, das heißt, dass Mitglieder dass Kinder Gottes auch durch Gottes Wort ermahnt werden, wirksam ermahnt werden, nicht tun können, was sie wollen. Viertens, die Gemeinschaft der Erlösten. Diese vier Gaben hat Gott gegeben. Und wo nur zwei oder drei sind, ist Heil und Heilung tatsächlich ein Problem. Und das gilt, das galt damals und das gilt heute so. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben, sagt Gott. Sich umwenden, hier steht das klassische Wort für Bekehrung, Umkehr. In deutschen Bibeln oft als Buße übersetzt. Also dieses Umwenden oder Bekehrung oder Umkehren ist dann für sich ein gutes Wort. Das kommt zweimal im Psalm 23 vor. Das erste Mal, er, der gute Hirte, erquickt meine Seele. Das heißt so viel wie, er kehrt meine Seele um, zu sich selbst. Also zu sich selbst. Er baut sie auf, er restauriert sie. Wieder zu dem, wie Gott den Menschen an für sich geschaffen hat. Das tut er. Das ist gut. Im letzten Vers in Psalm 23 kommt dieses Umkehren oder dieses Bekehren noch einmal vor. Da steht meist, ich werde bleiben im Haus des Herrn ewiglich. Wörtlich heißt es aber, ich werde zurückkehren ins Haus des Herrn ewiglich. Und wenn wir bei Psalm 23 bleiben, Schafe werden von ihrem Hirten heim in den Stall gebracht. Christen werden von Christus zuerst in Gottes irdisches Haus und dann in sein himmlisches Haus gebracht. Sie kommen heim zu dem, der ihnen Leben gegeben und sie aus des Teufels Finger erlöst hat. Also Petrus gebraucht dieses Wort auch am Pfingsten. Als die vielen Juden ihre Sünde erkennen, fragen sie, was sie tun sollen. Und Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, denn dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also Buße, ja, ist schon etwas negativ behaftet. Die Polizei büßt einen ab, wenn man zum Beispiel zu schnell gefahren ist. Was Petrus hier befiehlt ist, und es ist wirklich ein Befehl, es ist ein Befehl, kehrt um. Petrus fordert den Gottes Namen auf, richtet euer gesamtes Denken, eure Werte, eure Überzeugungen, eure Ziele, eure Lebensrichtung auf den Herrn Jesus Christus. Ihm gehört er ja. Ihm gehört ihr ja. Er hat euch ja erkauft, er hat euch ja erlöst. Also richtet euch aus auf euren Herrn. Ja, das und nicht weniger macht einen Christen aus. Habe ich davor Gott und Mensch belogen, gestohlen, betrogen und schlecht gemacht? Will und tue ich das nicht mehr. Denn mein Erlöser hat ja all das nicht getan, hat sich aber mit all meinen Untaten identifiziert und dafür gebüßt. Und er ist auferstanden, um mir sein Guttun und seine Güte anzurechnen und um mich zu lehren und mir Willen und Bereitschaft zu geben, seinen Willen zu tun. Also er kehrt mich um zu sich selbst. Und ja, natürlich stänkert unser altes Herz und sagt, das ist schon gut. Aber ich tue das später irgendwie und wann. Und unser altes Herz will halt einfach nicht glauben, dass die lange Bank das beste Möbelstück des Teufels ist. Die Befehle des Herrn Jesus, folge mir nach, oder die der Apostel, kehrt um, bekehrt Bekehrt euch. Das ist dein Befehl, sofort. Das tut gut. Nicht rausschieben. Also Gott beanstandet bei Hosea, dass sie sich wohl bekehren, aber halt nicht nach oben. Und ja, das ist dann für sich schon ein Problem, denn so Bekehrungen, die kommen durchaus im Alltag vor, auch bei völlig gottlosen Menschen. Also manche haben die Erfahrung gemacht, dass bei Rot über die Kreuzung fahren oder verkehrt in die Einbahn hineinfahren, teuer zu stehen kommt. So. Haben die Erfahrung gemacht, dass zu viel Trinken tierfeindlich macht. Ja, weil man dann den folgenden Kater einfach hasst. Haben die Erfahrung gemacht, dass Lügen, Betrügen, Ehebrechen und so weiter teuer zu stehen kommen. Kann. Was es auch sei, Erfahrung und Hausverstand kann einen lehren, dass dies und das nicht mehr zu tun, dass man es nicht mehr tun will. Was es auch sei, die Erfahrung und der Hausverstand muss einen aber nicht lehren, sich zu Christus zu bekehren. Das tut Gottes Wort. Und das ging durch Hosea zu den Israeliten damals. Das ging durch Petrus zu den Juden damals. Das ging durch Paulus zu den Heiden. Das geht durch mich und andere zu euch. Und wehe mir, wenn ich das und jenes vortrage, aber nicht von der Sünde und nicht vom Herrn Jesus Christus rede. Wehe mir und euch, wenn wir Gottes Wort einfach an uns abprallen lassen, so wie die Israeliten zu Hoseas Zeiten. Denn Gottes Wort schafft schlicht und heilsam die rechte Hinwendung nach oben, zu ihm. Das ist es, was Gottes Wort wirkt. Das ist es, wozu es gut ist. Schluss. Sünde ist an für sich die Urkrankheit, an der wir leiden, ob wir es sehen oder nicht. Sie einzugestehen ist der erste Schritt zur Besserung. Umkehr nach oben ist der zweite heilsame Schritt, der ständig in unserem Leben nötig ist und der heilt. Die vollständige Heilung kommt, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Erst dann. Amen.